Gut, wow. Hey, ich freue mich so fest, dass ich hier da sein darf. Wirklich für mich immer ein Heimkommen, hier in die Kirche. Ich habe mich wirklich extrem gefreut, als ich gehört habe, ich darf hier predigen an diesem heutigen Morgen. Die meisten werden mich noch kennen, ein paar Leute vielleicht nicht, also ich sehe auch ein paar neue Gesichter. Ich bin mit meiner Familie, seit 2,5 Jahren sind wir in Moldawien, mit der Organisation OM, die wir dort arbeiten in Moldawien. Vorher bin ich da Jugendpastor in der Seetalkirche, habe ein Theologiestudium nebenan gemacht und bin eben nachher nach Moldawien gereist. Im Moment sind wir in der Schweiz, ja, Xandria. Wir sind hierher gekommen, haben eine Woche Ferien in der Schweiz und nachher habe ich noch den Zivildienst gemacht. Also ich bin momentan mit drin im Zivildienst, habe noch einen Resttag, den ich fertig machen muss. Noch Montag, Dienstag, Mittwoch, dann habe ich Zivildienst durch, mein Dienst am Vaterland ist fertig. Und dann am Freitag geht es dann wieder ab nach Moldawien. Aber wirklich, ich freue mich so extrem, hier zu sein. Und dann sage ich so, es ist einfach wirklich so mega schön hier. Die Kirche ist schön, der Worship ist schön. Es ist einfach eine Freude, hier zu sein. Danke vielmals auch, dass ich hier sein darf. In Moldawien gehe ich auch in eine Kirche. Ich gehe in Moldawien in eine Pfingstgemeinde. Wir arbeiten dort auch mit. Es ist eine kleine Gemeinde im Dorf mit ungefähr 20 Mitgliedern. Cindy, meine Frau, macht dort praktisch jeden Sonntag Sonntagsschule. Ich darf jedes dritte Mal darf ich dort predigen. Und es ist wirklich eine ganz tolle Gemeinde, eine richtige familiäre Gemeinde. Und die Gemeinde, die tut jeden Sonntag für euch beten. Also stell euch vor, die Gemeinde tut jeden Sonntag für die Gemeinde von Markus und Cindy beten. Also wunderbar. Und sie haben auch ein Grußwort für euch, für die Seetalkirche. Also wenn einmal jemand zu einer anderen Gemeinde geht, dann nimmt die Person ein Grußwort mit von der Gemeinde. Und ich habe ein Grußwort von Moldawien jetzt. Ganz kurz ist meine Gemeinde da, seht ihr da? Das ist der Pastor. Wir wünschen euch Segen im Namen von Jesus, hat er gesagt. Und das ist der Pastor, der Pedro. Ich werde später noch ganz kurz von ihm ein bisschen erzählen. Und sie haben also ein Grußwort, das folgende Grußwort, haben sie mir mitgegeben für euch als Gemeinde aus dem 1. Korinther 15, 58. Da haben sie vorher gesagt, da 1. Korinther 15, 58. Und dort steht: Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Amen. Eigentlich müsst ihr gar nicht mehr predigen, das ist so ein starkes Wort. Hey, es ist nichts vergeblich, was wir für den Herrn tun. Haltet euch im Glauben fest, liebe Seetalkirche, haltet euch im Glauben fest, geht für den Herrn. Alles, was ihr tut, ist nicht vergeblich. Stefan, alle Gebete, die du für deine Mitarbeiter betest, es ist nicht vergeblich. Haltet daran fest, geht vorwärts und haltet euch im Glauben fest. Und ich werde im Laufe meiner Predigt oder am Ende meiner Predigt werde ich nochmal auf das Grußwort zurückkommen. Aber es ist so eine Ermutigung für euch als Gemeinde, aber ich glaube auch für jeden Einzelnen von uns. Es ist nicht vergeblich. Halten wir an dem Glauben fest. Ja, wir wollen weitergehen. Und zwar haben wir eine spannende Sommerzeit in Moldawien. Ich bin verantwortlich für alle Kurzzeiteinsätze in Moldawien. Wir haben dieses Jahr 250 Leute gehabt, die durch den Sommer nach Moldawien gekommen sind und in verschiedene Einsätze gegangen sind, in Dörfer gegangen sind, Spielplatz gebaut haben, Kinderprogramm gemacht haben. Wir sind mit dem Floß, den Fluss dort abgegangen und von Dorf zu Dorf haben wir dort ein Kinderprogramm gemacht, den Menschen Essenspakete verteilt, das Evangelium verkündigt. Das war ein ganz toller Sommer, ein intensiver Sommer gewesen. Und ich war mit einem Schweizer Team unterwegs gewesen, und zwar sind wir nach Sherpen gegangen. Das sagt doch wahrscheinlich nichts. Das ist ein kleines Dorf an der Grenze zu Transnistrien. Transnistrien ist so eine abtrünnige Region zwischen der Ukraine und Moldawien. Das ist eine ziemlich spannende Geschichte dort, aber das spielt nicht so eine Rolle. Und zwar gemeinsam haben wir dort mit der Pfingstgemeinde vor Ort haben wir einen Einsatz gemacht im Nachbarsdorf. Also wir sind ins Nachbarsdorf gegangen mit der Pfingstgemeinde vor Ort und haben dort einen Einsatz gemacht. Und die Pfingstgemeinde hat aus 6 Leuten bestanden. Also wir sind mit einem Team in ein Dorf gegangen, wo in der Pfingstgemeinde war, mit 6 Leuten. Und mit denen haben wir dann einen Einsatz gemacht im Nachbarsdorf. Und wir haben so gedacht, es kommen etwa 40 bis 60 Kinder. Wir haben ein Kinderprogramm organisiert. Und gekommen sind 200 Kinder, müsst ihr euch vorstellen. 200 Kinder sind gekommen. Wir sind völlig überrannt am ersten Tag. Wir haben nicht wirklich gewusst, was machen. Aber es war so eine grosse Offenheit. Die Kinder hatten so Freude. Es war das erste Mal, dass dort ein Kinderprogramm stattgefunden hat. Und es war eine riesengroße, tolle Sache. Und wir haben überall eine grosse Offenheit festgestellt. Wir sind zu den Menschen gegangen, wir haben den Menschen Bibeln verteilen, wir haben den Menschen das Evangelium erzählen. Und die Menschen waren so offen für Gott. Sie haben das richtig aufgesogen, das Wort Gottes. Wir können zu der Bürgermeisterin gehen von diesem Dorf. Wir haben ihnen hier eine Bibel überreichen. Und wir haben für sie und ihr Dorf beten. Also sie ist nicht gläubig in unserem Verständnis, aber wir haben ihr das Wort Gottes geben, für sie beten. Und es war einfach eine gewaltige Offenheit in diesem Dorf, einen wunderbaren Einsatz, den wir dort haben erleben. Und wir haben ganz viel dafür säen in dieser Woche. Und wir haben auch ganz viel dafür ernt, dass wir das Wort Gottes verkündigen dürfen. Wir haben auch wirklich dafür gesehen, wie das einen Einfluss hat. Wir haben ernt. Und es war wirklich eine ganz tolle Woche gewesen. Und als wir so zurückgefahren sind, vom Einsatz zurückgefahren sind, sind wir an diesen reifen Feldern von Moldawien durchgefahren. Wir sehen hier so die Kornfelder, die Weite. Und mir ist so der Satz in Sinn gekommen, der Vers aus Matthäus 9, 37 in Sinn gekommen, wo Jesus gesagt hat, die Ernte ist gross, aber nur wenige sind die Arbeiter. Wenn ich mir vorstelle, eine Kirche mit 6 Mitarbeitern, eine Pfingstgemeinde mit 6 Mitarbeitern ist verantwortlich für 2 grosse Dörfer. Ein riesiges Feld, aber nur wenige Arbeit. Und für eine 6 Mitglieder sind 4 schon passioniert, 4 schon älter. Es ist eine riesige Ernte, aber so wenig Arbeiter. Und ich habe so realisiert, die Ernte ist nicht das Problem. Das Problem sind die Arbeiter. Und ich möchte heute ein bisschen über den folgenden Text reden, aus Matthäus 9, 35 bis 38, und werde den gerade mal mit euch zusammen lesen. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Amen. Es war so die goldige Zeit vom Dienst von Jesus. Das Evangelium ist verkündigt worden und wir lesen, alle Krankheiten und Gebrechen sind geheilt worden. Ich meine, das ist das, was ich gerne sehen möchte im Seetal in Moldawien. Hey, dass Krankenhäuser leer sind, dass Wunder passieren, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen gesund werden. Das ist das, was wir uns wünschen. Wir wollen mehr sehen von dieser Kraftwirkung von Gott. Das habe ich so tief in meinem Herzen. Ich möchte das auch mehr sehen. Aber Jesus, als er die Menschen gesehen hat, man hat all die Wunder erlebt, die Wunder sogar ausgeführt, und er hat die Menschen gesehen und wir lesen, es hat ihn gejammert. Warum? Er ist doch voll auf der Erfolgswelle, oder? Aber es hat ihn gejammert. Wörtlich lesen wir, es hat ihm die Geweide umgedreht. Es hat ihn so belastet, es hat ihm die Geweide umgedreht. Warum denn? Und wir lesen, dass er, als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. So das Hauptproblem der Menschen ist aus der Sicht von Jesus ist nicht ihre Gebrechen und ihre Krankheiten, sondern das Hauptproblem der Menschen ist, dass sie keinen Hirten hatten, keine Hirten hatten. Und das hat Jesus so zugesetzt. Und Hirten, ich habe mich doch ein bisschen schlau gemacht, Hirten können für 2 Sachen stehen in diesem Kontext. Und zwar kann es einerseits für Jesus stehen. Jesus ist der gute Hirte, aber die Obersten vom Volk, von den Juden und letztlich auch das Volk selber, haben eben Jesus als der gute Hirte abgelehnt. Jesus als der Hirte ist nicht angenommen worden. Andererseits könnte aber Jesus auch die Hirten vom Volk zu dieser Zeit gemeint haben. Die hohen Priester und Schriftgelehrten, Pharisäer und Sadduzäer und ja, aber die Schriftgelehrten sind eigentlich die Führer und die Hirten von Israel gewesen. Aber sie sind auch dafür verantwortlich gewesen, dass das Volk in die Irre gelaufen ist, dass das Volk eben nicht dem wahren Gott nachgefolgt ist. Weil sie haben sich zu wenig ums Volk und Bedürfnis vom Volk gekümmert. Ihnen war viel wichtiger gewesen, dass es ihnen gut gegangen ist und es war ihnen viel wichtiger gewesen, dass sie gut dagestanden sind. Aber sie sind nicht wirklich interessiert gewesen an dem Problem vom Volk. Und Jesus hat es also gejammert. Jesus war also traurig gewesen, weil eben das Volk nicht den wahren Hirten erkennen und weil niemand den Menschen geholfen hat, den richtigen Weg zu gehen. Und Jesus, nochmal, es hat es gejammert, wir lesen das. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen, die ich mir heute Morgen stellen muss, ist, tut es uns auch noch jammern, wenn wir in die heutige Menschenmenge hineinschauen? Wenn wir die heutige Menschenmenge anschauen, spüren wir etwas, jammert es uns noch? Die Menschen in unserer Gesellschaft die wirken vielleicht nicht so verängstigend wie die Menschen damals. Die Menschen in unserer Gesellschaft, aber das Wort, das der Luther da übersetzt hat mit verängstigend, wird an anderen Stellen auch als erschöpft übersetzt und kann auch bedeuten relaxed. Also wenn jemand erschöpft ist, dann wird er irgendwo relaxed und sagt, ah, jetzt mache ich nichts mehr, ich bin müde. Oder? Ist mir alles egal. Oder? Also man kann das Wort auch als relaxed übersetzen. Und ich denke, das Wort relax, das trifft unseren Zeitgeist in der westlichen Welt ein bisschen mehr. So absolute Wahrheit gibt es doch nicht mehr. Jesus als der einzige Hirte, come on. Es gibt verschiedene Sachen, jedem das Seine. Oder völlig relaxed in dieser Frage. Jeder Schaf kann doch fressen und weiden, was immer er will. Hauptsache, es passt für jedes einzelne Schaf. Hauptsache, es geht mir gut. Aber wisst ihr, Jesus sagt in Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das sagt Jesus. Und Jesus, entweder ist das die Wahrheit, die absolute Wahrheit, oder dann war Jesus ein Spinner gewesen. Versteht ihr? Ich kann nur, entweder hat er gelogen, oder er ist wirklich die Wahrheit, der Weg und das Leben. Aber absolute Wahrheit gibt es heute fast nicht mehr. Menschen sind extrem relaxed, wenn es um die zentralste Frage von allen Fragen geht. Wer ist Jesus für dich? So viele Menschen stellen sich die Frage nicht einmal. Und die Frage ist, jammert uns das noch, wenn wir in die Menschenmenge hineinschauen? Jammert es uns noch, dass auf der Welt 2,1 Milliarden Menschen, das sind 29% der Weltbevölkerung, noch nie das Evangelium so gehört haben, dass sie darauf antworten können? Sie haben vielleicht schon mal gehört, dass es einen Jesus gibt. Sie haben vielleicht mal gehört, dass irgendein Jesus gestorben ist, dass Christen das glauben. Aber sie haben noch nie das Evangelium gehört, dass sie darauf antworten können, dass sie den Hirten annehmen können. Hey, das ist jeder Vierte auf dieser Welt, hat das Evangelium noch nie so gehört. Oder stresst es uns noch, dass jeder nur 3% in der Schweiz wirklich Jesus als den Hirten haben? 3% in der Schweiz gelten als gläubige Christen. Stresst uns das noch? Da drinnen sind vielleicht, sage jetzt mal, aufgerundet 200 Leute, oder? Das heisst, von 200 Leuten sind nur 6 Leute, haben Jesus als den Hirten in ihrem Leben. Von 201, 2, 3, 4, von da die vordersten Reihen, oder, sind gläubig, sind Jesus-Nachfolger und der Rest, das sind alles Menschen, die Jesus nicht als den Hirten haben. Müsst ihr das mal vorstellen? Jammert uns das noch? Es sind so viele Menschen ohne Hirten, so viele Menschen, die niemand haben. Und Jesus, oder eben die Frage ist heute Morgen, sind wir vielleicht manchmal auch ein bisschen zu relaxed in diesen Fragen? Könnte der Text auch etwas mit uns persönlich zu tun haben? Jesus hat es gejammert, weil ich glaube, Jesus hat so das grosse Bild vor Augen gehabt. Er hat gewusst, um was es eigentlich geht im Leben. Er hat nachher gesagt, es gibt nämlich eine Ernte. Und zwar gibt es eine grosse Ernte. Meine, das finde ich so ermutigend. Es gibt eine grosse Ernte. Jesus will, dass viele Menschen in die Ernte hineinkommen. Und im 1. Timotheus 2, 4 lesen wir, Gott wette, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Also wir haben einen Gott, der eine grosse Ernte wette, der alle Menschen wette retten. Und wenn wir von Ernte reden, jetzt reden wir schnell ganz kurz von der Feldernte, von der normalen Ernte. Feldernte ist ja für den Menschen extrem entscheidend. Also wir brauchen ja die Feldernte, damit wir überleben. Es ist überlebenswichtig, dass wir Bauern haben, die das Essen kultivieren, oder? Dass wir nachher etwas zu essen haben. Und vor allem früher haben möglichst alle müssen mithelfen. Es gab die Erntearbeiter und alle waren beschäftigt. Und es ist einfach extrem wichtig, dass eben die Ernte eingeholt worden ist. Aber wenn wir von der geistlichen Ernte reden, wo eben auch eine grosse Ernte ist, dort gibt es nicht genügend Arbeiter. Das ist das, was Jesus sagt. Und was ist denn mit dieser Ernte gemeint? Ich glaube, es ist noch wichtig, dass wir uns da ganz schnell mit dem auseinandersetzen. Was bedeutet denn die Ernte, die Jesus da davon redet? Was hat Jesus gemeint? Und Jesus hat ja das zu den Juden damals gesagt. Und im Volk Israel war so die Ernte auch verbunden gewesen mit verschiedenen Festen, die sie gefeiert haben. Und zwar hat es im Volk Israel viele Feste gegeben. Und die Feste, die haben auch etwas mit Jesus zu tun. Die weisen auf Jesus her. Der Paulus sagt im Kolosser 2,17 über die Festtage der Juden, dass sie so ein Schatten sind vom Zukünftigen, von der Wirklichkeit. Also die Wirklichkeit ist schlussendlich Jesus. Man hat ein Fest und das Fest weist auf etwas Zukünftiges her, wo in Jesus Wirklichkeit wird. Also die jüdischen Feste zeigen uns etwas, was in Jesus Wirklichkeit geworden ist. Und es gibt ganz viele verschiedene Feste, aber es gibt drei grosse Wallfahrtsfeste, wo eben alle nach Jerusalem gekommen sind und das gross gefeiert haben. Und die drei Feste werden wir schnell miteinander anschauen und dann werden wir ein bisschen mehr verstehen, was Ernte bedeutet. Und zwar haben wir zwei Fest, von diesen drei grossen Festen sind zwei im Frühling und eins ist nachher im Herbst. Und es fängt an mit dem Passafest. Ich habe da vorne ein Bild. Pessach heisst das, das ist Passafest. Und das hat den Ursprung dort vom Auszug aus Ägypten. Die Juden feiern das jedes Jahr wieder, das Passafest. Also sie denken daran zurück, wie Gott sie aus Israel heraus befreit hat. Sie mussten Blut an den Türrahmen streichen, das Blut von einem Lamm an den Türrahmen streichen. Und das Blut von dem Lamm hat sie nachher gerettet und in die Freiheit hineingeführt. Das war so das Fest der Juden. Und der Erfüllung im Neuen Testament haben wir mit Jesus. Jesus ist unser Lamm, das für uns gestorben ist. Im 1. Petrus 1, 18 bis 19 lesen wir, dass wir erlöst worden sind mit dem teuren Blut von Jesus, vom unschuldigen, unbefleckten Lamm. Das ist so das Fest, das in Jesus in Erfüllung gegangen ist. Karfreitag und Ostern ist so die Erfüllung vom Passafest. Das ist das erste Fest. Und das ist im Frühling gefeiert worden. Das wird immer im Frühling gefeiert. Dann haben wir das zweite grosse Fest, ist das Schawot-Fest, das ist das jüdische Pfingstfest. Dort wird gefeiert, wo der Mose Gebot bekommen hat. Das ist so der erste Bund, wo Gott mit seinem Volk gemacht hat. Und zur Geburtsstunde eigentlich vom Volk Israel. Sie haben Gebot bekommen, sie sind nachher eine Nation geworden mit Recht, mit Gebot, mit Pflichten. Oder? Zur Geburtsstunde vom Volk Israel. Es war aber auch ein Erntefest. Es war das Erntefest von der Erstlingsfrucht. So die ersten Früchte, die gewachsen sind auf dem Feld, hat man nachher gefeiert dort in dem jüdischen Schawot-Fest. Und die Erfüllung in Jesus, die Erfüllung im Neuen Testament, ist Pfingsten. Unser Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Wo eben das Gebot, das die Juden auf Steintafeln bekommen haben, ist in unsere Herzen hineingelegt worden. In Jeremia 31, 33 lesen wir, ich will mein Gesetz in ihre Herzen geben und ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es war die erste Ernte, auch die neutestamentliche Ernte. Die Gemeinde ist entstanden. Die erste Gemeinde ist entstanden, wo der Heilige Geist auf die Menschen gefallen ist. 3000 Leute sind zum Glauben gekommen. Es war die erste Ernte, die erste Erstlingsfrucht vom neutestamentlichen Gemeinde. Die Erfüllung im Neuen Testament. Und nachher kommt eine ganz lange Zeit, das ist auch im Frühling, nachher kommt eine ganz lange Zeit ohne Fest. Die Juden hatten keine Zeit zum Festen gehabt. Weil dann ist Erntezeit, wir haben Sommerzeit, oder? Hey, dann wird geschaffen, dann muss die Ernte eingeholt werden, dann muss wieder gesät werden. Und ich habe mit einem Bauer geredet, jetzt in Momirei, wo ich bin, mit einem welschen Bauer. Und der hat mir so ein bisschen erzählt, was im Sommer alles passiert. Und zwar fängt es an mit der Krise-Ernte. Dann kommen Beeri-Sorten wie Heidelbeere, Himbeere, Erdbeere. Erdbeere ist etwas ganz Mühsames, das ist scheinbar ein riesen Bütz. Und er hat gemeint, da findest du keinen Schweizer, der das macht. Oder? Da müssen nur Portugiesen und Italiener und Rumänen kommen da her, wo die Erdbeere lesen. Also auch hier wieder eine grosse Erdbeere-Ernte. Wir haben alle gerne Erdbeere, aber Arbeit hat es zu wenig rum, oder? Die muss man aus dem Ausland holen. Ganz spannende Gedanken, wo wir das so nicht weiter spinnen wollen. Aber Stachelbeere, rote und schwarze Hannesbeere, Brombeere, die werden im Juni bis August geerntet. Aber auch Bohnen werden geerntet, Fenchel, Erbsen, Brokkoli, Tomaten und Gurken sind im Juli reif. Und der Sommer ist aber auch die Jahreszeit der Getreideernte. Und nachher kommt Obst- und Weinernte zum Spätsommer. Und das war natürlich früher auch etwa so gewesen. Und nach der Obst- und der Weinernte, wo das eingeholt worden ist, hat man nachher das jüdische Erntedankfest gefeiert. Sie haben gefeiert, dass die Ernte jetzt eingeholt worden ist. Es war ein Freudenfest und sie haben nachher ein Laubhüttenfest gefeiert, nachdem das die Ernte eingeholt worden ist. Das ist so ein Sukkot, heisst da, der Ursprung des Laubhüttenfestes. Man hat die Ernte endlich eingeholt. Und es war ein Freudenfest, hat man gelesen in der Bibel. Ein Freudenfest, dass die Ernte endlich drin ist. Und das war eben im Herbst. Und diese Erfüllung in Jesus ist noch nicht passiert. Auf die warten wir noch. Was ist die Erfüllung von dem? Die Erfüllung ist, dass die Ernte eingeholt ist, dass Jesus zurückkommt, weil die Ernte ist fertig, alle Ernte ist eingeholt, Jesus kommt wieder, die Ernte ist eingebrochen und es gibt ein grosses Freudes- und Dankesfest. Auf das warten wir jetzt noch. Und es ist ganz spannend, wir sind in dieser Zeit zwischen Frühling und Herbst, zwischen Schavuot, zwischen Pfingsten und zwischen Erntedankfest. Das ist die Zeit, wo wir im Moment leben, wo du und ich drinnen leben. Eine unglaublich interessante Zeit, seit fast 2000 Jahren ist Erntezeit. Von Generation zu Generation wird gesät und geerntet, wird gesät und geerntet. Und Jesus sagt, hey, die Ernte ist so gross, aber es gibt so viel zu tun und wir brauchen mehr Arbeiter. Es gibt so viele Schafe ohne Hirte. Wir sind alle herausgefordert zu beten. Wir haben den Bibelvers in unserer ersten Linie mal herausgefordert, betet, dass Gott mehr Menschen in die Ernte hineinruft. Dass Gott Menschen bewegt, die Ernte hineinstehen, wo wir realisieren, um was es eigentlich geht. Wo hineinstehen und mitschaffen, um eben die grosse Ernte hineinzuholen. Jesus sagt eben da, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Da sind wir herausgefordert. Das Thema Gebet in diesem Jahr, das ist wirklich, Jesus sagt, betet. Jesus ist der Auftrag von Jesus selber für das Beten. Und die Frage ist aber nachher, wer sind denn die Arbeiter? Ist ja gut für die Arbeiter beten, aber wer sind denn eigentlich die Arbeiter? Und interessant ist ja, dass diejenigen, die beten sollen, in diesem Kontext, die Jünger, Jesus redet ja mit seinen Jüngern, betet, dass der Herr Arbeiter schickt, dass die im nächsten Vers, gerade im nächsten Vers, werden sie eben selber ausgesendet in die verschiedensten Dörfer. Sie sollen beten, werden aber nachher selber ausgesendet. Und ich glaube, das gibt Gebet für Arbeiter ist auch ein Gebet, um uns eben fokussieren, um uns zu bewegen, um uns wieder zu fokussieren, um was geht es eigentlich. Wenn wir realisieren, dass die Ernte reich ist, die Ernte gross ist, dann wird uns wieder neu fokussieren. Das Gebet soll uns selber dazu bewegen. Ich meine, es ist wie, wenn wir ein Problem sehen, wenn wir ein Problem sehen, dass zu wenig Arbeiter haben, dann können wir auch etwas machen, oder? Wenn zum Beispiel eine alte Frau geht auf der Straße um, oder? Und du siehst, dass, oh, die Frau braucht jetzt Hilfe. Dann tust du nicht einfach nur beten, Herr, schick du jemanden, der dieser Frau hilft. Ich meine, das kannst du machen und das ist gut, das ist gläubig, ist christlich, oder? Aber was du auch kannst machen, ist, du gehst und hilfst dieser Frau. Ich glaube, es geht darum, wenn wir beten, Herr, schick du Arbeiter, dann werden wir wieder realisieren, es braucht Arbeiter. Was hat das vielleicht auch mit mir zu tun? Das heisst, es ist so schön, wenn du ein Problem siehst, wenn du betest, es braucht mehr Arbeiter, und du unternimmst nichts, um das Problem zu lösen, dann bist du auch ein Teil von dem Problem. Habt ihr vielleicht auch schon gehört? Und ich glaube, es geht darum, es geht jetzt nicht darum, dass wir so einen Aktivismus hineinkommen, aber es geht darum, dass wir so ein bisschen grösseres Bild haben, wie Jesus das grössere Bild hatte. Er hat so gewusst, Sukkot wird kommen, das Erntedankfest wird kommen, auf das laufen wir zu. Er hat gewusst, die Ernte ist gross, für das leben wir. Und ich glaube, mir meine Frage, was ist mein Teil im Einbringen von der Ernte? Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass jeder irgendwo her muss gehen, Mission gehen, in ein anderes Land muss gehen. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir ein neues Verständnis bekommen, wenn wir das Leben durchgehen, dass wir Erntearbeiter sind, dass wir gerüft sind, um etwas zu tun, gerüft zu sein, um etwas zu machen. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken, sagt Jesus. Es geht darum, dass wir uns säen und ernten. Für das sind wir gerufen, für das sind wir berufen. Und ein Erntearbeiter zu sein, ist ein Lifestyle, würde ich mal sagen. Es ist ein Lifestyle, ein Erntearbeiter zu sein. Es braucht Arbeiter, Menschen, die sich investieren. Es braucht Menschen, die eben die Ernte auch zur Reife bringen. Und jetzt eben ist es uns, wie gesagt, wir stehen in dieser Zeit und es ist an uns, es ist unsere Zeit im Moment zum Säen und Ernten. Und die Frage ist dann eigentlich, Das klingt jetzt so gut, aber wie sieht denn das praktisch aus? Wo können wir denn säen und ernten? Und ich glaube, es gibt so drei Felder, wo wir alle zusammen haben, wo wir aber können säen und ernten. Das ist relativ einfach, werde ich das schnell einfach ein bisschen verbildlichen. So. Damit ihr es auch ein bisschen seht. So, ich glaube, das eine Erntefeld ist unsere Familie, wo wir eine Verantwortung haben. Denn unser Umfeld, Stefan Sager hat das ganz schön gesagt, oder? Er glaubt, er hat eine Verantwortung für sein Umfeld. Eine Verantwortung, wenn er Chef von einer Firma ist, dann hat er eine Verantwortung für sein Umfeld. Und es gibt das Erntefeld, das weltweite Erntefeld, das Missionsfeld, das weltweite Erntefeld. Und ich nehme das aus dem Apostelgeschichte 1,8, wo Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, also dort, wo sie daheim sind. Ihr werdet meine Zeugen sein in Judäa und in Samaria, also im weiteren Umfeld. Und ihr werdet meine Zeugen sein bis das Ende dieser Welt. Wir haben hier diese drei Sachen. Und interessant ist, gell, vielleicht denken gewisse Leute, ja, das ist der Cousin, das ist ein Missionar, der kann jetzt über das reden, Ernte, Erntearbeiter und so. Aber ich glaube, das geht mich genauso an, wie es euch angeht. Ich habe auch eine Familie, es fängt bei mir in der Familie an. Ich habe ein Umfeld in Moldawien, wo ich mich investieren muss, wo es Säen und Ernte gibt. Und auch in Moldawien gibt es Weltmission, nicht nur in Moldawien, darüber hinweg. Wir auch in Moldawien, wir beten jeden Dienstag beten wir für ein anderes Land, wo wir, obwohl wir eigentlich in der Mission sind, oder, dort, beten wir gleich auch noch für die Weltmission, für andere Länder. Ich glaube, das ist, wir hacken alle im gleichen Boot, ob ich jetzt in Moldawien bin oder ob wir da sind, das sind unsere Erntefelder, die wir drinnen haben, wo wir drinnen stehen. Und wie machen wir denn das praktisch? Was ist jetzt unser Auftrag in dem Sinne? Und mir persönlich hat es sehr geholfen, so der Ansatz, den wir bei uns, bei OM, bei dieser Organisation haben. Was wir können machen, wir können beten, pray, give, go. Also wir können beten, wir können etwas geben, oder wir können selber gehen, uns selber bewegen, selber etwas machen. Und ich werde über die drei Sachen einfach ein paar Ideen geben, wie wir anfangen können, Erntearbeiter sein. Und zwar fangen wir an mit Gebet. Oder? Gebet ist das Jahresthema und ich glaube, das ist so die Grundlage von alles. Das ist das Zentrale, wenn es darum geht, zum Säen und Ernten. Wir sollen beten, wir sollen für unsere Kinder zum Beispiel beten. Ich habe da noch so ein Sämli mitgenommen. Das muss ich dann noch auftun da. Hei, hei. So. Oh, ich wollte gerade sagen, hoffentlich gibt es keine Sauerei. Wer hat Putzdienst nächste Woche? Okay, es geht darum, dass wir anfangen, zum Beispiel unsere Familie hineinsehen, mit unseren Gebeten. Für unsere Kinder beten, damit sie zur Reife kommen. Oder? So das neue Verständnis. Wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder, für unsere Familie, damit sie zur Reife kommen, damit unsere Kinder reife, damit sie Früchte für sie bringen. Hey, das ist unser erstes Feld. Wir sollen eine Banane, ja genau, keine andere Früchte. Zitrone vielleicht, hä? Genau, aber verstehst du, wir sind Erntearbeiter in unserer Familie. Es geht nicht einfach darum, dass wir unsere Kinder gut erziehen, sondern es geht darum, dass wir sie zur Reife bringen, unseren Ehepartner zur Reife bringen, dass wir für unsere Familie beten, die nicht gläubig sind, die noch keinen Hirt haben. Wir haben 3 Tage in Moldawien, das ist, mit der arbeite ich zusammen. Hey, jetzt gibt es auch noch ein bisschen Sauerei. Mit der arbeite ich zusammen und ihr Vater ist ein Alkoholiker. Seit 20 Jahren trinkt er und tut die Familie terrorisieren. Und seit 20 Jahren betet sie für ihren Vater. Und ich arbeite mit ihr im Büro und jedes Mal, wenn sie von ihrem Vater erzählt, dann brüllen sie, dann kommen ihre Tränen, aber sie sagt, und ich bete jeden Tag für meinen Vater. Und da ist mir der Sinn gekommen, die mit Tränen säen, die werden mit Freude ernten. Hey, würde ich euch auch als Ermutigung mitgeben, es lohnt sich zum Säen, es lohnt sich zum etwas zu tun. Die Bibel hat eine Verheißung, wenn du mit Tränen säst, wirst du mit Freude ernten. Wir sehen es nicht immer gerade, aber es lohnt sich, das ist unser Feld, Familie, unser erstes Feld. Wir können aber auch beten. An unserem Arbeitsplatz hat der Stefan ganz schön erzählt, wie er für seine Mitarbeiterin beten. Hey, ein Lifestyle. Dort, wo du bist, fang du an zu beten für deine Arbeiter. Es macht einen Unterschied, ob du betest oder nicht. Oder wenn wir zum Beispiel weltweite Mission, dann sehen wir die Probleme in Syrien. Ich meine, es ist krass, was dort alles abgeht, wenn wir das sehen. Hey, beten wir den Herr von der Ernte, dass er Arbeiter nach Syrien schickt. Es gibt so viele Menschen ohne Hirten in Syrien. Lass uns für das beten. Egal, lass uns für die Weltmission beten, für die Missionare beten. Und möchte ich in diesem Rahmen auch euch danken sagen, ganz herzlich für jedes Gebet, das ihr für uns schon gesprochen habt. Wir schätzen das extrem. Danke viel, viel mal. Aber es geht so darum, so einen Lifestyle zu entwickeln. Wo kann ich mit meinem Gebet säen auf dem Erntefeld? Wir können aber auch geben. Und in der Bibel steht im Sprüche 3,9: Ehre den Herrn mit dem, was du hast, schenk ihm das Beste deiner Ernte. Schenk Gott das Beste von deiner Ernte. Und ich habe gedacht, was haben wir denn von Gott? Was ist die Ernte? Oder was haben wir? Und wir haben zum Beispiel Zeit und Geld haben wir. Und ich habe mir zum Beispiel überlegt, meine beste Zeit ist am Abend, da bin ich völlig aktiv, dann habe ich Energie. Und was mache ich am Abend ganz viel? Ich schaue Netflix. Versteht ihr, meine beste Zeit eigentlich gebe ich Netflix und nicht Gott. Und wisst ihr, es geht jetzt nicht darum, dass Netflix schlecht ist, oder? Aber es geht darum, ein neues Verständnis, einen Lifestyle zu entwickeln. Wir sind Erntearbeiter. Und ich möchte meine Zeit auch investieren in die drei verschiedenen Felder. In meine Familie investieren, in mein Umfeld investieren, in die Weltmission investieren. Wir haben auch Geld. Und ich weiss, Geld, das ist immer so ein bisschen ein heikles Thema. Gerade wir Schweizer, wir haben ja viel Geld. Das ist einfach auch die Realität. Die Bibel sagt, dass es Menschen gibt, die 5 Talente bekommen haben, Menschen gibt, die 2 Talente bekommen haben, Menschen gibt, die 1 Talent bekommen haben. Und ich würde jetzt mal sagen, Moldawier haben ganz viele, haben nur 1 Talent bekommen, wenn man das Geld vergleicht. Oder? Und wir Schweizer sind ganz häufig die mit 5 Talent. Und ich staune immer wieder, ich werde das als Inspiration weitergeben, mein Pastor, der Pedro, der geht Ende Monat, gibt er alles Geld, das er hat, oder? Geht er in eins von diesen Töpfen rein, er investiert in die Familie, er investiert in das Umfeld und in die Mission rein, weil er sagt, am Ende vom Monat, das Geld muss etwas schaffen, das Geld muss etwas tun. Und alles Geld gibt er weg. Und ich weiss, es ist ein anderer Kontext dort. Aber wir können das als Inspiration vielleicht brauchen. Was bedeutet das Beste oder alles, was du hast, für Gott und für sein Erntefeld herzugeben. Ich glaube, das müssen wir wieder vielleicht mal neu buchstabieren. Was bedeutet das für uns? Ich war im Einsatz mit einem moldawischen Mädchen auch. Wir waren in einem Waisenhaus dort. Und da hat es geheißen, hey, wir dürfen einen Spend hier lassen, in diesem Waisenhaus. Und ich dachte, wow, mega cool, ich habe 10 Euro dort gelassen, gell? Irgendwie habe ich mich auch gut gefühlt. Und das ja, gell, einfach etwas im Portemonnaie, ich gebe das. Und dann das Mädchen, das war 17, ist eine Studentin. Und sie hat dann am Abend erzählt, hey, sie ist so bewegt von dieser Not in diesem Waisenhaus innen dort. Und sie hat ihren ganzen Monatslohn, den sie hat für Essen und Trinken in der Stadt dort in Chisinau, hat sie in das Kessel hinein. Und ich war so peinlich berührt eigentlich, oder? Ich bin eigentlich so selbstzufrieden mit dem, was ich gebe. Und dann sehe ich, eine Emma hat die geheissen, die alles, was sie hat, einfach in das Erntefeld hineingeht. Und ich bin so motiviert irgendwann geworden, gell? Also auch mein Ding, so, mein Denken zu überdenken oder mein Verständnis zu überdenken. Und ich glaube manchmal, was ich in Moldawien festgestellt habe, dass Menschen, die weniger haben, die haben es einfacher zum Geben als Menschen, die viel haben. Ich glaube, es ist einfach eine Realität, wo herrscht. Und ich glaube, da müssen wir uns vielleicht auch wieder neu überdenken. Weil wir haben so viele Möglichkeiten. Ich will das nicht als Organ etwas oder was auch immer, sondern wir müssen die Möglichkeiten sehen, die wir haben. Hey, wir haben so viel. Wir können etwas bewegen mit dem, was wir haben. Wir können etwas tun. Wir haben 5 Talente. Hey, was machen wir mit diesen Sachen? Und zum Beispiel, ich weiss, ihr macht so viel. Wirklich, es sind ganz viele grosszügige Leute hier drin. Ihr seid grosszügig mit uns. Und ihr seid zum Beispiel auch grosszügig mit dem Vladimir gewesen, das Auto, wo wir für ihn durfte kaufen, den ich am Freitag auf Moldawien bringe. Und der Vladimir hat noch eine kurze Message für uns da, wo er einfach noch schnell Danke sagen to apply to our prayer. Amen. Wow, so gut. Hey. Hey, das ist ein Erntefahrzeug, das ihr habt dürfen für den Flat kaufen, für den Flat, der reist in Moldawien um, geht Leute mobilisieren, geht evangelisieren. Und das Auto, das ihr dürfen kaufen für den Flat, das ist ein Erntefahrzeug. Mit eurem Gehen habt ihr in die Ernte investiert, habt ihr in das Missionsfeld investiert. Und der Flat hat noch 3 Kilo Schocke gebracht. Also eure Ernte ist Schocke, die ihr nach dem Gottesdienst dürfen essen von Moldawien. Also ihr habt gesagt und ihr habt ihn schon Ernte heute Morgen. Also das Prinzip funktioniert wirklich. Aber ich möchte dich ermutigen, gell? Es geht nicht darum, dass wir einfach alles geben und so weiter, aber Gott fragen, wo kann ich etwas geben? Und wir können etwas bewegen mit diesem Geben, mit dieser Zeit und mit dem, was Gott uns gibt. Wir sollen das brauchen für die Ernte. Wir sollen auch grosszügig sein in unserem Umfeld. Wir können in unserem Umfeld können wir grosszügig sein. Warum? Weil unser Gott grosszügig ist. Lass uns grosszügig sein, dass Menschen sehen, wie grosszügig unser Gott ist. Ich möchte euch ermutigen, einfach Gott zu fragen, was das für euch bedeutet. Und wir haben einen anderen Punkt noch, go. Also wir haben beten, geben und go. Und go heisst, hey, ich gehe und ich erzähle von meinem Glauben. Ich gehe und tue Leute lehre. Ich gehe und mache einen Unterschied in dieser Welt aus. Und auch das fängt wieder in der Familie an. Wir haben einen Verkündigungsauftrag in unserer Familie. Und wir waren in der Ferien und ich habe Lisa Schwimmen beigebracht. Ich bin jeden Tag ins Hallenbad gegangen mit ihr. Ich hatte nachher eine Mittelohrenentzündung, weil ich so, ja, es hat mich etwas gekostet, oder? Aber jeden Tag habe ich eine Anstrengung auf mich genommen und am Anfang war es schwierig, aber am Ende der Woche konnte sie schwimmen. Und ich habe mich überlegt, wie viel Anstrengung ich investiere, dass Lisa Jesus lieb bekommt. Wie viel Anstrengung gebe ich ihnen, dass sie zu einer reifen Ernte wird? Wie viel Anstrengung mache ich, ihre Geschichten erzählen, Bibelverse erzählen oder was auch immer? Und das hat mich herausgefordert. Hey, wir sind in so vielen Sachen, gebe ich alles, aber wir sollen auch alles geben auf dem Erntefeld. Und das fängt da in unserer Familie. Es fängt da in unserem Umfeld. Kann Gott bitten, gib uns Möglichkeiten, dass ich gehen kann und Menschen auch von dir erzählen. Hey, es braucht Hirten, es braucht Menschen, die über die Wahrheit reden. Und es braucht auch Menschen, die die Weltmission gehen. Hey, Weltmission ist so aktuell. Wie ich gesagt habe, einer von 4 hat noch nie wirklich von Jesus gehört. Und es ist hier der Matthew Paris, das ist ein berühmter Atheist. Und er hat gesagt, als ein Atheist glaube ich wirklich, dass Afrika Gott braucht. Weil das Denken der Menschen nicht verkehrt, das Herz der Menschen nicht verkehrt und alles, was wir an Entwicklungshilfe auf Afrika schicken, wird Menschen nicht verändern. Nur das Evangelium verändert Menschen. Hey, Weltmission ist so etwas Aktuelles. Es braucht Leute, die gehen zu diesen Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Vielleicht bist du einer, der zu Menschen geht, die noch nie von Jesus gehört haben. Es braucht jemanden, der muss gehen. Vielleicht bist es du. Hey, frag Gott. Es braucht Menschen, die die Ernte reinstehen. Und vielleicht denkst du jetzt schon, ja, das klingt gut, aber was kann ich denn schon wirklich machen? Ich meine, ich kann schon ein bisschen beten und vielleicht kann ich auch ein bisschen etwas geben. Aber vielleicht denkst du, hey, das macht doch keinen Unterschied, was ich mache. Dann werde ich dich heute Morgen einladen. Come on, es macht einen Unterschied. Hey, mach einen Schritt auf das Feld aus. Es braucht jedes, braucht dich und mich. Die Arbeiter sind wenig. Es braucht Leute, die sagen, und ich stehe drin. Und es braucht vielleicht auch ein bisschen Mut. Es braucht auch Mut, anfangen zu beten regelmässig. Manchmal hat man ja Angst, dass man enttäuscht wird. Es braucht Mut im Umfeld, für das Umfeld anfangen zu beten, für das Umfeld grosszügig sein oder Geld wegzugeben oder was auch immer. Es braucht vielleicht ein bisschen Mut. Aber der Zwingli hat einmal gesagt, ein Reformator hat gesagt, tun um Himmels Willen etwas Mutiges. Oder? Wir machen es für Gott, wir machen es für den Himmel. Tun um Himmels Willen etwas mutig. Wir machen es für Gott und für seine Ernte. Und dann kommt das Grußwort von Moldawien nochmal zum Spiel. Und zwar heisst es dort, ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herr tut, nicht vergeblich ist. Also es lohnt sich, jeder einzelne Samen lohnt sich. Egal was du tust, jedes Gebet, jede Gabe und jedes Wort als Arbeiter für den Herrn ist nicht vergeblich. Amen. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen einfach, Herr, dass du einfach so ein guter Gott bist, dass du eine grosse Ernte vor Augen hast, Herr, dass du willst, dass alle Menschen gerettet werden, Herr. Danke dir vielmals dafür. Und ich danke dir für die Gemeinde, Vater. Ich danke dir, dass du die Gemeinde in das Erntefeld hineingestellt hast, dass du jeden Einzelnen ins Erntefeld hineingestellt hast, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass es uns auch wieder neu jammert, Herr. Dass wir neu dafür spüren, was du eigentlich spürst für die Welt, Herr. Dass es nicht egal ist, Herr, dass die Menschen ohne Hirte sind. Dass es nicht egal ist, dass so wenig Arbeiter auf dem Feld sind, Herr. Du uns wachrütteln, Jesus, ich bitte dich um das. Und gib du uns einfach auch den Freimut und gib du uns auch die Freiheit, dass wir einfach anfangen beten, dass wir anfangen gehen, dass wir auch gehen und erzählen, unseren Familien, in unserem Umfeld und in der ganzen Welt, Herr. Die Welt braucht dich, Jesus. Die Welt braucht nichts anderes. Die Welt braucht dich, Jesus. Und ich danke dir, vielmal, dass du die Welt nicht aufgehst, Herr, sondern dass du alles gehst, Herr. Und lass uns auch Menschen sein, die bereit sind, einfach irgendwo alles zu geben für dich, Jesus. Bitte dich, rette uns zu uns, ermutige uns und gib uns einfach all das, was wir brauchen, damit wir Erntearbeiter deiner Ernte sind. Danke dir dafür. Amen.